Das Bibelwort, das wir unserer Betrachtung zugrunde legen, steht 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorbrechen, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Liebe Hörergemeinde, dieses Wort des Apostels Paulus bringt uns eine Gnadentat unseres Gottes zum Bewusstsein, für die wir ihm gar nicht genug danken können und die doch von den meisten Menschen als etwas ganz Selbstverständliches hingenommen wird. Diese Gnadentat besteht darin, dass Gott der Welt, die zunächst in Finsternis lag, es heißt ja, es war Finsternis auf der Tiefe, das Licht gegeben hat, durch das Machtwort, das er sprach: Es werde Licht. Wir können uns das ganz kindlich veranschaulichen, wenn wir uns klar machen, es geschieht etwas, wie wenn wir in einem ganz dunklen Raum stehen, der voll von Möbeln ist und wo man sich nur mit allergrößten Mühe weiter tasten kann. Und wenn dann auf einmal in einer Ecke ein helles elektrisches Licht entzündet wird und im nächsten Augenblick ist der ganze Raum in hell erleuchtet. Was Gott uns damit geschenkt hat, dass er das Licht schenkte, das empfinden ganz besonders stark die Kranken, die ganze Nacht schlaflos gelegen haben. Und wenn nun auf einmal in der Morgenfrühe das lang ersehnte und herzerfreuende, liebliche Morgenlicht am Horizont erscheint, seit wir wissen durch die heutige Atomforschung, dass wahrscheinlich die ganze Materie der Welt im letzten Grund aus Licht besteht und dass jedes Atom Licht ausstrahlt, seitdem wird uns diese Gottesschöpfung des Lichtes ganz besonders groß. Nun heißt es aber in der Schöpfungsgeschichte weiter: Da schied Gott das Licht und die Finsternis voneinander. Er zog also einen ganz klaren Grenzstrich zwischen die beiden Welten, die nebeneinander stehen. Der Welt, aus der das Licht kommt, und der Welt, in der die Finsternis und alle Mächte der Finsternis noch herrschen. Dadurch, dass Gott diese Scheidung vorgenommen hat zwischen dieser oberen Lichtwelt und der unteren Welt der Finsternis, hat er der ganzen Weltgeschichte ihr Thema gegeben. Diese ganze Weltentwicklung ist ein fortgesetzter Kampf zwischen zwei Einflüssen, die wir täglich spüren bei jeder Arbeit, die wir verrichten. Von der einen Seite her erleben wir den Einfluss des Lichtes und der oberen Welt, die uns nach oben zieht. Von der anderen Seite her erleben wir die Macht der Finsternis, die uns nach unten reißt, wenn wir ihr folgen. Gott hätte die Welt diesem ungeheuren Kampf überlassen können, der in jeder Form in ihr hin und her wogt. Aber er hat uns in der Entscheidungsstunde der Weltgeschichte einen Mann vom Himmel herab zugesandt, der die Entscheidungsschlacht schlagen sollte zwischen Licht und Finsternis. Das ist der Mann, der von sich sagen konnte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Daraus ergibt sich zunächst eine sehr wichtige Mahnung. Werdet Kinder des Lichts. Es gibt nur einen Zugang zu Gott. Und nur auf eine Weise kommt unser aller Leben wirklich in Ordnung. Nämlich dadurch, dass wir das mit uns geschehen lassen, was Gott am Anfang der Welt mit der ganzen Weltall geschehen ließ. Wir müssen durchleuchtet werden. Wir wissen ja alle darüber Bescheid, was es heißt, wenn der Arzt einen Röntgenschirm vor uns aufstellt und dabei wird jede kranke Stelle offenbar, die zunächst der Diagnose zugrunde gelegt werden muss. Etwas Ähnliches muss mit unserem inneren Menschen geschehen, wenn der große Arzt der Menschheit uns in seine Behandlung nimmt. Jesus hat ja seiner Jüngergemeinde die Bergpredigt hinterlassen, eine Art Gemeindeordnung der Schar, die sich ihm unterstellt hat. Und wenn wir heute betend diese Bergpredigt durchlesen, dann ist es uns, als würde ein Röntgenschirm vor uns aufgestellt, in dem alles sichtbar wird und offenbar ans Licht kommt, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Jesus sagt, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was drüber ist, das ist vom Übel. Das gilt nicht bloß von dem Eid, von dem da zunächst gesprochen wird, sondern ganz grundsätzlich. Jesus stellt unser ganzes Reden und Schweigen, auch alles, was wir über andere sagen, denn wir das, was wir gegen sie haben, nicht direkt ins Gesicht zu sagen wagen. Das stellt er unter die Forderung einer ganz unbedingten Wahrhaftigkeit. Jesus will in seinem Kampf gegen die Macht der Finsternis eine Gemeinde schaffen, deren Glieder Kämpfer im Heer des Lichtes sind und die in einer Zeit, in der so viel gelogen wird wie heute, nicht nur bei der Geschäftsreklame, sondern auch in allen anderen möglichen Gebieten eine Schar hinstellen, von der man sagen kann, ihr seid das Licht der Welt. Das sind Menschen in allen Berufen, auf deren Wort man sich ganz unbedingt verlassen kann. Aber Jesus stellt nicht bloß unser Reden in sein Röntgenlicht, auch unser eheliches Leben. Wir haben ja nie eine Zeit gehabt, in der so viel Ehescheidungen vorkamen und in der die eheliche Treue überall zerstört zu sein scheint. Jesus stellt in das Licht seiner Forderung auch dieses Gebet, indem er nicht nur den offenen Ehebruch verbietet, sondern auch den feinen Ehebruch, der nur in Gedanken und in Fantasiebildern geschieht. Er will mitten in eine Welt, in der die Ehe nicht mehr geheiligt wird, eine Schar von Menschen hineinstellen, die ihm angehören und in denen das lebendig ist, was nur aufgrund einer ganz unbedingten Treue zwischen Mann und Frau möglich wird, nämlich eine ganz glückliche Familie, in der auch die Kinder im Schutz ihrer Eltern, in der unbedingten Treue aufwachsen. Aber noch ein drittes Gebet muss erwähnt werden, das Jesus durchleuchtet, wenn wir sein Leben, unser Leben unter ihn stellen. Ein Gebet, das in der Bergpredigt nicht direkt erwähnt ist, aber sonst vielfach im Neuen Testament. Ein Gebet, über das man ungern redet, weil alle Menschen etwas Scheu davor haben. Das ist die Zauberei und das Gehen zum Wahrsager oder zur Kartenlegerin. Die Menschen haben ja alle das Gefühl, dass sie hier ein gefährliches Gebiet betreten. Aber die Not unserer Zeit verführt dazu. Aber nun zeigt sich gerade bei dieser Sache ganz besonders deutlich dieser tiefe Abgrund zwischen der Welt des Lichtes und der ganzen Welt der Finsternis. Es ist eine Erfahrung, die wir Seelsorger alle irgendwie einmal machen. Wenn ein Mensch auch nur einmal zur Wahrsagerin gegangen ist, dann verliert er den Gebetszusammenhang mit Gott. Wir sehen aus dem Alm, liebe Hörer, es gibt einen unheimlichen Abgrund zwischen der Sphäre des Lichtes und der Macht der Finsternis. Wir können diesen Abgrund nicht überbrücken und keine Versöhnung zwischen den beiden Gebieten herstellen. Der Kampf zwischen den beiden Mächten wird dauern, solange die Welt steht. Aber nun ist die Frage, zu welchem Ziele will Gott diese Welt führen? Es liegt ja alles für uns daran, dass wir in unserem Leben und in unserem ganzen Arbeiten ein Ziel vor uns sehen, dass wir wissen, was das Ziel sein wird, dem diese ganze Welt, in der der Kampf wogt zwischen Licht und Finsternis, einmal erreichen wird, was das Ziel der ganzen Weltentwicklung ist. Wir brauchen, um noch zu kämpfen und mit letztem Einsatz zu arbeiten, eben ein Bild des Endes, dem diese Welt entgegengeht und das wir auch einmal erreichen sollen. Nun aber kommt der wunderbare Ausblick, den Paulus damals bekam, als der Auferstandene ihn ansah und er vor dem stand, dessen Augen sind wie Feuerflammen. Da hat sich etwas entschieden, was für uns alle von ungeheurer Bedeutung ist. Liebe Hörer und Hörerin, das Ende, auf das wir zugehen und das vielleicht schon näher ist, als wir glauben, wird nicht ein Eistod oder ein Hitzetod sein, sondern das, was Paulus im 1. Korintherbrief so ausdrückt, wenn einmal die feindlichen Mächte alle überwunden sind, dann wird Gott sein alles in allem. Gibt es etwas Herrlicheres als das? Alle dämonischen Gewalten werden besiegt am Boden liegen und der Endsieg wird Gottes Sieg sein. Es wird an einer anderen Stelle gesagt, es kommt der Tag, der alles klar macht. Der Herr der Lichtwelt sein wird alles in allem. Amen.